Ja, ganz herzlichen Dank, Dottore. Das halbe Honorar trete ich gerne ab für den schon vorweggenommenen Vortrag. Das ist angenehm, weil es ist dann schon alles gesagt, nur noch nicht von mir. Also es müssen sich auch Wiederholungen einstellen, aber bei dem wichtigen Thema schadet das ja noch überhaupt nicht. Meine hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren, Sie schauen zu ernst. Ja. Also die Amazonien-Synode, ein Prüfstein für das gegenwärtige Pontifikat. Also was könnte herauskommen? Was ist beschlossen worden? Was hat eine Chance, dass es verändert? Und wie gesagt, die Themen und die Vorgangsweise, beides war brisant. Vor allem die zwei großen Themen. Das eine ist also weltpolitisch wichtig, die Herausforderung in der Klimaentwicklung, wo dann das Abschlussdokument dann wörtlich schon festhält, unser Planet ist ein Geschenk Gottes, aber zugleich wissen wir, dass wir einer nie dagewesenen sozioökologischen Krise gegenüberstehen, auf die wir reagieren müssen. Wir brauchen eine ökologische Umkehr, um auf angemessene Weise zu antworten. Also dieser eine Punkt ist zentral und ich rate unentwegt zu sagen, der ist das eigentliche Ergebnis. Außer wir implodieren jetzt bereits schon so sehr nach innen, dass uns die Welt eigentlich nicht mehr interessiert. Ich halte die Frage des ökologischen Aspektes, das eigentlich Historische am Ganzen, weil es nun auch die Enzyklika Laudato Si, also über die Schöpfung und über die Welt, mit dem Beginn des Sonnengesangs von Franz von Assisi, jetzt praktisch anwendet. Es ist gleichsam Laudato Si in die Praxis des kirchlichen Handelns übersetzt. Und das ist vorbildlich. Ich will darauf aufmerksam machen, dass auch die katholische Aktion Österreichs zurzeit einen ökologischen Schwerpunkt hat und sehr stark unterstützt die Steuerreform, die ökologische. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn man hier auch das verbreitet, weil das gibt der Aktion der katholischen Kirche eine, der katholischen Aktion unserer Kirche eine stärkere Bedeutung. Worum es hier geht, ist sozusagen die Heilung von Wunden, die einerseits der Natur geschlagen werden, aber andererseits auch den Völkern, die in dieser Amazonienregion leben. Und das ist ja ein zentraler Punkt, den Sie oft schon gehört haben. In Laudato Si werden Ökologie und Ökonomie ineinander verflochten. Und ich halte das eine riesige Herausforderung, natürlich auch zum Beispiel für Friday for Future. Ich war unlängst mit 140 Schülerinnen und Schülern eines evangelischen Religionsunterrichts in Darmstadt beieinander, die sich damit beschäftigt haben. Und ich sage, ihr müsst auch nachdenken politisch, wie man das durchführen kann, und zwar sozial verträglich. Und wenn Sie die Wahlen in Thüringen verfolgt haben, die Lausitz, das riesige Kohlegebiet, wie kann man die Kohleförderung stoppen, ohne dann mit diesem massiven sozialen Problem zu arbeiten, über Jahrzehnte hinweg, wie das die deutsche Bundesregierung machen muss. Und dann gibt es halt die ungeduldigen Politiker, die dann sagen, ach, der Klimawandel ist eine Erfindung der Elite und man braucht eigentlich gar nichts zu tun angesichts der Herausforderung. Und ich denke, da kommt jetzt diese Amazonien-Synode ganz zurecht. Sie gibt eine Antwort auf den Schutz des Regenwaldes und der in diesen lebenden indigenen Völker. Das zweite große Thema ist nun innerkirchlich. Und das ist auch ein Irrtum, dass es dabei geht um die Frage des Zölibats. Ja? Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, kann man das Evangelium verweben mit dieser Kultur der indigenen Völker? Das ist eine riesige Herausforderung für die Theologie und auch für die Kirche, wo die Kirche schon oftmals gescheitert ist. Matteo Ricci zum Beispiel, China, wollte man mit dem Konfuzianismus zusammen schauen, wie geht das zusammen, auch in den afrikanischen Kulturen. Ich denke an viele Doktoranden, die sich damit beschäftigt haben, wie man das Evangelium jetzt nicht missionarisch überstülpt, wie das in kolonialistischen Zeiten passiert ist, sondern wie man sagen kann, was habt ihr für ein Weltbild? Was ist bei euch das göttliche Wesen? Wie stellt ihr euch vor, was nach dem Tod passiert? Und da haben alle großen Kulturen eine Antwort gefunden. Und nicht nur wir Europäer im Christentum. Und wie geht das jetzt zusammen? Das ist eine viel dramatischere Frage als unsere kleine Frage nach den fehlenden Priestern im Waldviertel. Also ich denke, dass wir das Thema der Inkulturation gut studieren müssen, weil wir möglicherweise ein ähnliches Thema längst auch schon in Europa haben. Weil wir haben eine Sprache, ja, die der hellenistischen Philosophie des Mittelalters zu verdanken ist, Thomas von Aquin. Und dann reden die Pfarrer großspurig, ich höre mir solche Predigten an und brauche lange und oft autogenes Training dabei. Ja, und das auch durchzuhalten, wenn sie mir dann erklären, wie das ist mit der Wandlung und der Transsubstantiation und so. Alle diese Begriffe sind irgendwie für den normalen Wiener schwer zugänglich. Für unsere Kultur haben wir nicht eine andere Möglichkeit, verstehen Sie, was ich meine? Das wieder hineinzusingen, die Kraft des Evangeliums, in eine Kultur, die sich entwickelt hat und die nicht stagniert, sondern die nicht stehen geblieben ist. Und wie reden wir dann über die Dreifaltigkeit? Und was heißt das, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Rana hat immer gesagt, das ist völlig falsch in dem Satz. Weil das ist kein Stein und so ist Jesus nicht Sohn Gottes in der Form. Wie reden wir dann aber drüber? Wie reden wir über die Auferstehung? Und ich glaube, wir haben riesige Probleme mit der Sprache und Sprache ist immer Kultur. Also ich will nur darauf aufmerksam machen, was dann Papst Franziskus, nicht Paul, Paul ist ein anderer, also Papst Franziskus dann in Evangelii Gaudium schon 2013 in seiner Regierungserklärung angekündigt hat, dass eine der größten Herausforderungen für die katholische Weltkirche die Kulturation, die Inkulturation ist. Und dann geht es natürlich um die Stillung des eucharistischen Hungers, von dem der Papst, der auch in der Pressekonferenz über den Wolken geredet hat, komme ich gleich darauf noch einmal zurück. Und da sagen viele Gemeinden im Amazonasgebiet, haben enorme Schwierigkeiten, Zugang zur Eucharistie zu erhalten. Manchmal vergehen nicht nur Momente, sondern sogar Jahre, bevor ein Priester eine Gemeinde besuchen kann, um dort die Eucharistie zu feiern, das Weihsakrament zu spenden oder die Kranken zu salben. Und Erwin Kreutler, den ja alle hier kennen, der sagt mir, dann gehe ich in diese Gemeinde und dann holen sie aus der Nachbarschule einen Tisch, dass wir Eucharistie feiern können, weil das ganze Jahr über brauchen die keinen Altar mehr in der Kirche. Und ich denke, das ist eine Frage. Und das ist nicht die Frage der ehelosen Lebensform, sondern die Frage des eucharistischen Hungers. Und wir sollten auch darüber diskutieren, ob wir denn nicht schon längst verloren haben. Wenn ich jetzt gerade nachschaue in meiner ganz neuen Studie Religion im Leben der Österreicher 2020, das ist jetzt wieder fällig gewesen, das sechste Mal. Also so extrem groß ist der eucharistische Hunger unserer katholischen Bevölkerung offensichtlich gar nicht mehr. Und dann stellt natürlich die Frage, was ist, wenn es keinen eucharistischen Hunger mehr gibt? Wozu brauchst du dann Feiern der Eucharistie? Wozu brauchst du dann überhaupt Priester? Ja? Also in dieser Reihenfolge. Und wir fangen immer an der falschen Stelle zu diskutieren an. Die Grundlagen sind uns abhanden gekommen. Ja? Wir haben immer noch ein sterbendes, traditionelles Christentum in Österreich. Ja? Wir haben viele Katholiken noch, relativ 58%. Und da sind auch Christen drunter. Das ist schon wahr. Aber wir müssen dort anfangen. Ja, verstehen Sie? Bei dieser Frage, das ist die eigentliche entscheidende Zukunftsfrage. Das Zweite, was auch ganz groß ist und brisant, ist die Vorgehensweise. Ja. Und da wird ja zum Beispiel gerade vorher einen Kommentar gelesen zu meinem heutigen Blog. Nicht, da hören Sie auf mit diesen Fragen der Leute, wir sind kein demokratischer Betrieb und so als Kirche, was fragt ihr die Leute? Ja, das ist eine gute Frage, was fragt ihr die Leute? Und daran haben wir uns gewöhnt, klerikal. Dass wir ja nicht eine Demokratie sind, sondern was noch viel schöner ist, wir sind eine Diktatur und eine Monarchie, eine klerikale. Weithin haben wir alle nichts zu sagen, letztlich. Und jetzt kommt ein Papst daher und sagt, also das ist schwierig eigentlich. Wenn ich persönlich, sagt er, überzeugt bin, dass Gottes Geist in jedem, der der Kirche hinzugefügt ist, den wir getauft haben, gefirmt haben, dass in jedem der Geist Gottes wirkt, da sind wir Bischöfe ja völlig gotttaub, ja? Um Papst Benedikt zu zitieren. Weil wir dann nicht hinhorchen auf das, was Gottes Geist uns durch alle die hier versammelten Personen zusammen hat. Das ist Synodalität. Synodalität ist einfach nur, kommt zusammen, betet, horcht in euch hinein und erzählt, was ihr von Gottes Geist wahrnehmt in euch. Und tauscht euch aus, erzählt das einander, bereichert einander und kritisiert einander. Die Kritik ist natürlich gescheit, weil wir in der Theologie kaltblütig sagen, niemand hindert uns daran, den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Weil unser Erkennen, ich sage es mit Habermas viel gescheiter, weil unser Erkennen immer überschattet ist durch Macht und Interessen. Ja? Und das ist Synodalität. Und das sagt ja, wenn der Geist Gottes überall wirkt, zum Beispiel die Leute in Amazonien eine theologische pastorale Herausforderung haben, dann muss ich dort mit den Leuten reden. Mit denen, die das Evangelium leben, praktizieren, miteinander feiern den Gottesdienst, die dann geistvoll sind und sagen, wie es dort weitergehen könnte. Übrigens, Inkulturation funktioniert überhaupt nie anders, als dass Menschen einer betroffenen Kultur versuchen, das Evangelium aufzusaugen und zu sagen, was macht das mit uns? Anders geht Inkulturation mit Sicherheit nicht. Also es ist die Überzeugung, dass Gottes Geist überall am Werk ist und um Lösungen für die Herausforderungen der Seelsorge Amazoniens zu finden, brauche die Kirche ein von Dialog, Zuhören, Unterscheidung und Konsensfindung geprägtes Miteinander, eine synodale Erfahrung, so wörtlich im Schlussdokument der Amazonien-Synode. Also sie begründet selber, warum sie zusammengekommen sind und das mit dem Papst zusammen. Nun, ich kann den ersten Teil, weil das Interesse halt doch auf dem zweiten Thementeil liegt, aber ich will doch zum ersten Teil ganz wenig stichwortartig sagen, um sie zu briefen und abzudaten. Der Regenwald ist mit afrikanischen Wäldern zusammen die Lunge des Weltklimas. Das Staatsgebiet gehört zu 7 Ländern und 20% des Sauerstoffes werden dort erzeugt, 2 Milliarden Tonnen von CO2 verarbeitet durch den Regenwald selber. Und er ist die Heimat vieler in der Zwischenzeit gefährdeter Tierarten. Und es leben dort ungefähr 130 indigene Volksstämme, die von sich aus zum Teil sich weigern, mit der modernen Zivilisation auch nur in Berührung zu treten. Ja? Die sich also abigeln, so gut sie kennen, damit ihre Kultur am Leben bleibt. Nun ist dieser Regenwald natürlich akut gefährdet. Sie lesen ja das unentwegt mit, der derzeitige Präsident Jair Bolsonaro, so eine Art lateinamerischer Trump, sagt man im Grunde genommen, hatte dieselbe Grundhaltung auch in der Klimafrage. Der hat den Zugriff von Konzernen auf das Waldgebiet gelockert. Das war seine erste Aktion als Regierungschef, denn dieses Waldgebiet soll für die Zucht von Rindern und den Anbau von Soja genutzt werden und darüber hinaus natürlich auch zur Ausbeutung der Bodenschätze, die reichlich in dieser Region sind. Es wurden daher in Amazonien fast viermal so viel an Waldfläche gerodet und als in den Jahren zuvor. Das ist alles belegt durch Satellitenbilder, die müssten Sie sich einmal googeln und ansehen. Und allein im Juli sind demnach 2254 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden. Und im vergangenen Jahr betrug die Zahl im selben Monat knapp 597 Quadratkilometer. Sie sehen, mit welcher Beschleunigung sozusagen die Vernichtung dieser Weltlunge, des Sauerstoff- und CO2-Weltlunge passiert. Im vergangenen Jahr lag das Ausmaß der Abholzung bereits 88% über den Juniwert von 2018 und das wird eben belegt. Nun sagt das Amazonas-Dokument jetzt angesichts einer solchen sozioökologischen Krise, ja, müsse die Kirche dringend für den Planeten der Erde sich einsetzen, der ein Geschenk Gottes sei. Und das führt zu einer ganzheitlichen Ökologie und dazu gäbe es keine Alternative. Sie sei nicht eine zusätzlich wählbare Option der Kirche in der Region, sondern, Zitat, der einzige mögliche Weg, denn es gibt keinen anderen Pfad der Rettung, gibt es in diesem Territorium. Und für diese Ökologie sei der von den Indigenen praktizierte Umgang mit dem Lebensraum vorbildhaft und das bereichere wieder die Soziallehre der Kirche, die schon länger auch die ökologische Frage im Blick habe. Und schauen Sie sich so ein Zitat an, da heißt es, wir sind alle Hüter der Schöpfung Gottes, die Gemeinden des Amazonasgebiets selbst spielen dabei eine Hauptrolle. Sie sind die Beschützer und Verteidiger der Rechte der Völker und der Rechte der Natur in dieser Region. Sie haben ihr Schicksal in der eigenen Hand und entscheiden selbst über ihre Mission. In diesem Szenario ist die Rolle der Kirche die eines Verbündeten. Sie haben sich klar dafür ausgesprochen, dass die Kirche sie begleiten soll, dass sie mit ihnen gemeinsam vorangehen. Sie wissen, wie man das Amazonasgebiet beschützt und wie man es liebt. Was sie brauchen, ist die Unterstützung der Kirche. Und das wird ganz klar und kantig abgesetzt gegen die traditionelle Kolonialisierung dieser Regionen. Das führt dann zum Schutz der indigenen Völker. Das gibt es auch wunderbare Bilder und einen ganz kleinen Film zeige ich Ihnen dazu, der dauert nicht lange, weil er im Grunde genommen in Bildern viel deutlicher macht, worum es geht.
Zwischen diesen endlosen Sojaplantagen und Weideflächen hat ein Stück Regenwald überlebt. Sechs Menschen, die letzten Meeresvolkes, jagen dort das wenige Wild, das es noch im Wald gibt. Kein Außenstehender beherrscht die Sprache der Akonsu. Daher kennt keiner das wahre Grauen, das diese Menschen erlebt haben. Aber wir wissen, dass die Farmer, die ihr Land genommen haben, alle anderen Angehörigen ihres Volkes töteten. Dann machten sie ihre Häuser platt und verdeckten die Überreste mit Erde, um alle Spuren des Dorfes und seiner Menschen zu verwischen. Die letzten ab und zu tanzen, doch sie sind so gut wie ausgerottet. In wenigen Jahren wird es die Akonsu nicht mehr geben. Ein anderes Volk, ein anderer Weg zu leben, ein weiterer Teil der erstaunlichen menschlichen Vielfalt wird für immer verschwunden sein. Das dürfen wir nicht wieder geschehen lassen.
Das ist so ein Anschauungsbeispiel, wohin das führt, wenn es so weitergeht wie bisher. Natürlich reagiert dann die Amazonien-Synode sehr kantig darauf und sagt, die Kirche war und ist auf der Seite der indigenen Gemeinden, um das Recht auf ein selbstbestimmtes und friedliches Leben zu wahren. Dabei gilt es, die Werte ihrer Traditionen, Gewohnheiten und Kulturen zu respektieren und sich für den Erhalt der Flüsse und Wälder stark zu machen, die heilig sind und eine Quelle des Lebens und der Weisheit. Wir unterstützen die Bemühungen aller, die mutig das Leben in allen seinen Formen und in all seinen Phasen verteidigen. Unser pastoraler Dienst ist ein Dienst, der dem ganzen Leben der indigenen Völker gewidmet ist. Er verpflichtet uns, Jesus Christus und die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, um gegen Sünde todbringende Strukturen, Gewalt sowie innere und äußere Ungerechtigkeit vorzugeben. Und da wird ausdrücklich dann an dieser Stelle vorgeschlagen, für solche Völker einen amazonischen Ritus zu schaffen. Und dazu soll auch eigens eine liturgische, theologische, disziplinäre und geistliche Arbeit geleistet werden. Ich komme dann jetzt zum dritten Punkt und nähere mich da an, das gemeindliche Leben in Amazonien und seinen Kulturen. Und hier zunächst einmal das Stichwort: gibt es einen eucharistischen Hunger dort, und für dessen Stillung sind die Hirten vor Ort verantwortlich. Ich halte diese zwei Stichworte für ganz wichtig, und sie kommen natürlich aus der Pressekonferenz von Papst Franziskus auf dem Rückflug von Panama am 18.01.2019 vom Weltjugendtag. Und ein Journalist fragt dann: gibt es auf der Amazonas-Synode dann die Erlaubnis der Weihe von Viri Probati? Genau so fragen dann Journalisten. Und wenn ich heute dann wieder zurückdenke, wer mich in den letzten Tagen gefragt hat, es geht immer um einfach nur diese Frage: wird der Zölibat abgeschafft? Und es ist ganz schwer, sagt mir auch der Helmut Schüller gestern, es ist ganz schwer zu vermitteln, dass es eigentlich ein anderes Thema ist, das auf der Tagesordnung steht. Und wir sind so fixiert. Also der Papst sagt daher ganz kantig, und das sagen ja auch der Schönborn und der Marx, aber man soll das sozusagen in Relation sehen, warum sie sagen, es ging der Synode nicht um die Abschaffung des Zölibats. Daran ist nicht gerüttelt worden, daran wird nicht gedacht, ja, sondern das traditionelle Modell des katholischen Priesters soll so bleiben, wie es ist. Also das sind dann akademisch ausgebildete Personen mit vollem akademischen Studium an den Fakultäten, ja. Und das sind dann Personen, Entschuldigung, das sind dann Personen, die unverheiratet zu leben bereit sind. Das ist, das wird bleiben, und daran hat niemand gedacht, das zu verändern im Grunde genommen. Also genau das, was man uns fragt, war kein Thema. Weil das war von Haus aus klar, dass darüber so nicht einfach hin diskutiert werden soll. Worüber aber diskutiert wurde, und auch der Papst sagt das in der Pressekonferenz, das ist der eucharistische Hunger. Und dann sagt er halt dem englischen Journalisten dort: however he continued, there could only be a possibility in these far, far away places, es ist ja wunderbar, wie er sich damals abgesichert hat, ja, das muss möglichst weit weg sein von den Müllers und Brandmüllers, das Thema. And I think about the island in the Pacific, das ist natürlich erfunden gewesen, hat völlig klarerweise an Amazonien gedacht, bei dieser Pressekonferenz. Aber er schlitzohrig, und it's something to think about when there is a pastoral need. There the shepherd has to think about the faithful. Das ist die Bombe eigentlich. Er sagt, ihr müsst die Lösung finden. Ja? Und nicht ich in Rom. Und ich halte das für eigentlich die erste schon kirchenpolitische Sensation, dass er sagt, ich fühle mich dafür nicht verantwortlich. Wozu seid ihr Bischöfe vor Ort? Und sagt mir bitte ja nicht, das kann man nur weltkirchlich im Gleichschritt lösen. Das gehört auch zu seiner Politik mit der Synodalität, die Stagnation aufzulösen durch Dezentralisierung. Ja? Und die Kirche war stagniert natürlich in den letzten Jahrzehnten, weil wir die Angst hatten, wenn wir zu viel Dynamik synodaler Art haben, fällt das auseinander, so wie der Protestantismus in der Zwischenzeit, glaube ich, 283 Denominationen hat. Und das will ja auch schließlich niemand im Katholizismus, denn in einer globalen Zeit ist es eine Stärke, ein Global Player zu sein, also nicht auseinanderzufallen. Aber die Kernidee heißt, gibt es andere Kräfte, die die Einheit wahren, als nur den Uniformismus durch Zentralisierung? Das können Sie dann mit mir diskutieren. Der Papst ist der Überzeugung, muss es geben, sonst kommen wir nicht weiter, und wir stagnieren in einem Zustand der katholischen Weltkirche, von der sein Mentor Kardinal Martini knapp vor seinem Tod gesagt hat, 200 Jahre ist die katholische Kirche hinter der Welt zurück. Das war der Preis des Sich-Einmauerns in einer Entwicklung, die zu dieser modernen Welt geführt hat. Johannes der 23. wollte dann die Fenster aufmachen, aber wenn Sie dann Zitate etwa des Altbischofs von Passau, den Wilhelm Schrammel, dann hören, der sagt, und mein Vorgänger, der Franz Xaver Eder, hat die Fenster aufgemacht und ich stehe jetzt im Zug da. Das ist eine theologisch sehr erleuchtete Auskunft. Es kann nicht genug ziehen, sage ich, in der Kirche, damit sich etwas entwickelt und der alte Miff rauskommt und so. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Sie können in jedem Punkt mir vollkommen dagegen denken, wenn Sie es schaffen, ja, aber machen Sie das nur. Eucharistischer Hunger ist das Zweite. Das ist mir sehr wichtig, weil das ist natürlich ein Thema, ich diskutiere ja viel über diese Amazonien-Synode mit Pfarrgemeinden und so, dann sage ich, wir sollten eigentlich einmal über den eucharistischen Hunger diskutieren. Haben wir den noch? Warum ist der wichtig? Warum ist das eigentlich ein Konsens unter allen Päpsten? Ich habe sie Ihnen hier aufgelistet in aller Schönheit, hier eine schöne Ahnengalerie. Ja. Und alle der Reihe nach sagen sie, der eine am Konzil. Also die Eucharistiefeier ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen und kirchlichen Lebens. Und dann kommt der Johannes Paul II. Daher und sagt, Ecclesia de Eucharistia. Die Kirche wird, wo immer sie lebendig ist, aus der Feier der Eucharistie geboren. Verstehen wir das, was die da eigentlich meinen? Haben Sie mal schon gelesen, die Ecclesia de Eucharistia? Eine ganz prominente Enzyklika von Johannes Paul II., den die Konservativen alle loben und nicht lesen. Ja, das muss ich ehrlich sagen, denn würden Sie das lesen, würden Sie verstehen, warum der Papst ihn auch zitiert dann nachher. Wir sehen das gleich, wenn die Kirche in der Eucharistie geboren wird, dann brauchen wir die Feier der Eucharistie. Und dann können wir sie nicht mehr der ehelosen Lebensform unterordnen im Notfall. Dann müssen wir eine schlaue Lösung finden, dass wir dann beides behalten können. Das, was die konservative Truppe in der Kirche will, nämlich das traditionelle Priesteramt. Aber wir müssen uns dann was einfallen lassen, daneben ein ganz neues Priesteramt zu stricken. Das macht die Amazonien-Synode. Spüren Sie schon, wo der eigentliche Clou liegt in dieser Synode und warum jetzt etwas weitergehen wird? Nicht, weil man die Lebensformen glorifiziert, sondern weil man das Amt selber schon vervielfältigt. Es verschiedene Formen vom Priesteramt geben wird in Zukunft. Und das halte ich für wichtig. Ich meine, so für mich kann ich immer sagen, weil ich auch ein Opfer dessen bin, da gibt es einen freien Berufungsmarkt, da kommen die einen her. Ja. Und dann gibt es Gemeinden, ja, die lebendig sind und sagen, wir brauchen eine, für die Feier der Eucharistie jemand, der uns vorsteht. Und dann sagen sie, wir wählen jetzt Leute und die kommen aus unserer Mitte. Verstehen Sie nur die Unterschiede? Da gibt es viele Unterschiede, die wir nachher zitieren können. Da können wir diskutieren, ob das gescheit ist oder nicht gescheit ist, ob wir das für uns wollen oder nicht wollen. Das muss man diskutieren jetzt mit den Leuten. Verstehen Sie? Weil ich glaube, auch die Leute, die sind immer glücklich, wenn ein Pfarrer geht, dass ein anderer kommt und that's is it. Mehr brauchen die Leute nicht. Dann sind sie Kirchenbesucher und wenn es ihnen nicht passt, was der Pfarrer predigt, dann gehen sie als die nächste Pfarre, das machen sie dreimal, dass sie wechseln und das vierte Mal bleiben sie überhaupt weg. Das ist nach meinen Erhebungen der Normalverlauf. Ja. Aber im Grunde genommen haben wir eine Dienstleistungskirche, verstehen Sie? Eine Theaterkirche mit einem Publikum. Und das hat mit dem Neuen Testament sehr begrenzt zu tun. Da. Sehen Sie? Und insofern spüren Sie schon wieder, ja, dass ich sage, wir sollten eher bei der Jesusbewegung anfangen, beim Evangelium, dass das wieder in Gang kommt, dass das Kraft kriegt und dass wir Gemeinschaften des Evangeliums haben, die eucharistiefähig sind und genug Leute, die Dienste selber zu machen, Ehrenamtliche, da brauchen sie bis dahin noch keinen Priester, verstehen Sie? Und dann lebt sie diese Gemeinde. Und dann sagen sie, aber es wäre doch super, wenn wir sozusagen die Ressourcen anzapfen könnten, aus denen wir leben, sagt der Papst, Ecclesia de Eucharistia. Oder nehmen Sie meinen wirklich hochverehrten Papst Benedikt, Weltjugendtag. Dann sagt er den Jugendlichen in einer wirklich gescheiten Predigt, die wahrscheinlich viele Jugendliche so über sich hinweg haben gehen lassen und dann fest applaudiert haben nachher für die tolle Predigt. Und dann sagt er, schaut euch an, in jeder Eucharistiefeier geschieht eine vierfache Wandlung. Eine vierfache. Nämlich Gewalt in die Liebe, dort beginnt's. Dass Gewalt in Liebe gewandelt wird, ist das Herz des Evangeliums. Dass am Tod, am Kreuz, Jesus die Gewalt erleidet und nicht zurückschlägt und so einen Raum macht für eine Kultur der Liebe. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Der Tod am Kreuz einmal so verstanden. Gewalt in Liebe. Und dann sagt er natürlich ganz fleißig und dann Brot und Wein und dann wir selber, da hat er den Augustinus zitiert, dann habe ich nicht die ganze Predigt da zitiert. Und dann geht einen Schritt weiter und sagt, wenn wir in der Gemeinschaft der Eucharistiefeier versammelte, verwandelte sind und wir sind ein Teil dieser Stadt, dieser Bevölkerung, dann ist am Montag die Stadt anders und wählt nicht mehr so viel Strache. Tut sie aber nicht. Nein, ich sage das jetzt einmal so, Sie können aber ganz was anderes dazu denken. Aber verstehen Sie nur, was ich meine? Dann ist sie solidarischer mit den Flüchtlingen und so, weil sie verwandelt ist aus der Angst in die Liebe, ja? Aus der Gewalt in die Liebe. Und ich frage mich immer, jetzt haben wir 800.000 Leute immer noch am Sonntag in einer Kirche. Das ist doch jeden Sonntag eine Revolution des Landes, wenn wir verstanden hätten, was Eucharistiefeier ist. Aber für uns ist, das ist Helmut Schüller im O-Ton, in vielen Gemeinden ein religiös verschönter Konditoreibesuch. Zitat Ende. Keine Wandlung droht. Und ich glaube, dort sitzt das Problem. Und da können Sie Priester weihen und wir die Probati und alle Diakone, die wir haben. Ich halte das für alles für falsch. Ja? Und ich bin mit meinem Freund Bischof Lobinger, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, ein strikter Gegner, rasch Priester zu weihen. Auch wenn ich sage, wir sollten Amazonien für uns adaptieren. Aber da müssen wir tiefer anfangen. Also das ist die zentrale Bedeutung der Feier der Eucharistie. Und das wird jetzt von Papst Franziskus festgemacht als eucharistischer Hunger. Schauen Sie sich nur, ich höre schon wieder auf mit der Eucharistie, aber ich könnte da Ihnen Stunden verbringen. Und Sie lesen ja mein Buch nach das Ende des Priestermangels. Da habe ich wirklich mir viel Zeit genommen, um auch unseren Leuten wieder ein bisschen schmackhaft zu machen, was ist ein eucharistischer Hunger und warum tät uns das gut im Land und in der Kirche. Und das ist ein Bild, das ich sehr liebe. Es stammt aus dem Wirgental in Osttirol. Sie sehen drunter Simon von Teisten, 15. Jahrhundert, uralt. Und stellt dar, was die Kirche in ihrem Innersten ist, nämlich Eucharistie und Fußwaschung. Abendmahl und Fußwaschung. Das ist das Herz der Kirche. Und wenn mittelalterliche Buchmaler die Kirche dargestellt haben, immer Abendmahl und Fußwaschung, meistens übereinander und jetzt in einem Bild. Und ich finde dieses Bild daher sensationell. Auch der Jesus muss da zweimal auftreten. Und nun sagt er, die Hirten sind verantwortlich, dass das stattfinden kann. Sehen Sie, jetzt kommen die Hirten und deren lokale Verantwortung. Und sagt denen auch, im Normalfall wäre uns das sehr recht, wenn ein Ordinierter der Feier der Eucharistie vorstehen könnte. Schauen Sie diese Hinterhältigkeit meines kleinen Satzes an. Wenn Sie den Tertullian daneben lesen, 209 in Karthago, der sagt kaltblütig, wenn die kirchliche Autorität euch keinen zuweist, dann nehmt einen aus eurer Mitte. Für das Offere et Tingere heißt das wörtlich in seinem Text. Weil ihr seid alle priesterlich. Und da werdet ihr doch einen finden in einer priesterlichen Gemeinde, der euch für diese Feier priesterlich vorsteht. Machen wir doch auch bei der Nottaufe. Haben Sie das jetzt, wo das herkommt? Und bei der Nottaufe haben wir es behalten. Aber nicht mehr bei der Eucharistie. Und ich kenne Gemeinden, auch in der Erzdiözese Wien, der Kardinal kann das ruhig wissen, aber ich sage nicht, wer es ist. Da gibt es solche Feiern der Eucharistie, wo der Pfarrer normalerweise hingeht, wenn er kann, aber sonst sitzt ein Laie vor. Und jetzt können Sie theologisch fragen, was ist das? Und dann sage ich, nicht der Normalfall. Und für den Normalfall wäre es mir schon ganz recht, hätte das eine Ordnung. Und von dieser Ordnung reden natürlich jetzt der Papst, und der Papst holt sich jetzt Anleihe bei dem Bischof Lobinger aus North Aliwal in Südafrika, war der Bischof. Und die meisten, garantiere ich, kennen ihn von Bibelteilen. Er war Chef des Lumko-Instituts, das berühmte Pastoralinstitut in Südafrika, eines der berühmtesten Pastoralinstitute, die wir haben. Und dort war er Chef, Bibelteilen erfunden, und dann ist er Bischof geworden. Und dann hat er einen recht angestrengten Priestermangel in der Diözese North Aliwal. Er sagt, was mache ich jetzt? Ich habe Gemeinde, Basic Christian Communities, das war sein Kernprogramm, dieses Bilden von lebendigen Gemeinden. Und die saßen dann immer ohne Eucharistie da. Und dann sagt er, das kann nicht so bleiben. Und jetzt der Papst, schauen Sie sich an, Die kleine Vorgeschichte kann ich ja kurz erzählen. Als ich dem Papst dann die 75.000 Unterschriften überreicht habe am Petersplatz am 28. Februar 2019 in Prima Fila, ja, wie das so schön heißt. Und dann habe ich ihm auch das Buch, das wir Peter Neuner, er, der Lobinger und ich gemeinsam gemacht haben, Leute, Priester in lebendigen Gemeinden, wo wir das theologisch durchgecheckt haben, was er vorschlägt. Und gebe das dem Papst. Der schaut das so an. Jemand hat es dabei gehabt heute, ich habe schon ein Autogramm hineingegeben. Schaut sich das Buch so an und sagt, oh, Lobinger, habe ich schon gelesen. Und das ist klar, was er hier zitiert, schaut sich nur dieses Zitat an. Es ist ein ganz einfaches päpstliches Englisch. Ja. The Church makes the Eucharist and the Eucharist makes the Church. Das ist jetzt noch einmal die Tradition der kirchlichen Lehre, das haben wir uns vorher schon angeschaut. Und dann sagt er, wer macht das, sagt der Lobinger, fragt der Lobinger, wer macht das jetzt in den Pacific Islands? Wer steht dann vor? Ist das eine Ordensfrau, fragt er dann, ja, a deacon or a religious sister or the laity? Also das sind gute Fragen, nicht, die der Papst stellt. Aber irgendjemand sollte doch vorstehen, sagt er. Und dann fragt der Lobinger, könnte nicht sozusagen ein erfahrener, älter ist sozusagen das griechische Wort Presbyter, das sind die im Evangelium erfahrenen Persönlichkeiten, ja, könnte nicht ein älter, a married man, geweiht werden, um diese heiligende Rolle zu wahrzunehmen, also als Priester vorzustehen und sozusagen zuzusehen, dass das geordnet abläuft und in der Spur des Evangeliums bleibt. Und das ist im Grunde genommen seine Rede, dass er sagt, also da könnte man so eine Lösung finden, wenn man den Lobinger genau studiert. Jetzt haben Sie hier den Lobinger und hier haben Sie ihn schon systematisiert. Wenn eine Gemeinde 5 Jahre ohne Pfarrer lebendig bleibt, der Ansatz ist also nicht bei der Priesterfrage, sondern bei der Gemeindefrage, dann sollte aus solchen etwa 3 gemeindeerfahrenen Personen gewählt werden. Gewählt werden, das ist ein ganz springender Punkt. Ja. Sie müssen gewählt werden und nicht sozusagen vom freien Berufungsmarkt kommen. Und das hat einen Sinn, weil das viele Konflikte präventiv abbaut. Also wenn man dauernd polnische oder sonstige, ich habe nichts gegen die polnischen Priester, ich habe gute Doktoranden gehabt, die waren hervorragend, viel weiser manchmal als unsere Einheimischen, nicht? Also haben sie keine Aversion gegen die ausländischen Priester, ich tue mir nur schwer, wenn sie keine kommunikative Fähigkeit haben. So viel Deutsch können, dass sie geistliche Begleitung machen können. Eine geistliche Kommunikation. Weil das ist Seelsorge. Und wenn sie das nicht können, werden sie Ritualisten. Und lesen relativ unverständlich eine Predigt aus einem Buch vor. Das ist der Normalfall, den wir haben. Aber manchen Leuten, die brauchen nicht mehr, sagen sie, lieber ein Pfarrer, der so ist, als kein Pfarrer. Ja, das ist auch eine ganz schöne Lösung. Und den Bischofs werden die dann zur Ausbildung vorgeschlagen und er weiht sie dann in ein Team of Elders, ja, in ein Team von Priestern neuer Art. Und sie brauchen Ansehen in der Gemeinde, und das haben sie auch, weil sie reichlich Erfahrungen haben. Und schauen Sie sich nochmal diesen Satz an. Lobinger ist ein dezidierter Gegner der Weihe, zum Beispiel von Diakonen, von Pastoralassistenten, die man so schnell jetzt in die Gemeinden hineinweiht, weil er sagt, das würde das Elend nur beschleunigen. Das Elend liegt in der Passivität der Kirchenmitglieder. Ja? Und das liegt nicht im Mangel der Priester allein. Am Schluss bleiben dann Priester übrig. Und schauen Sie sich an, so evangelische Kirchen in Deutschland, ich war unlängst in Düsseldorf, in einer ganz großen evangelischen Kirche, 8 Leute und vorne eine Pastorin. Wollen Sie das so haben? Stephansdom, 10 Leute und vorne der Kardinal. Ja? Nein, man muss sich das so ausmalen, wenn das so weitergeht. Die Prognosen, die kann man sehr schnell hochrechnen nach meinen Zahlen und die sind nicht erfreulich. Und der Kreutler sagt dann, und der Papst hat uns befohlen, ja, wir sollen ihm mutige Vorschläge machen. Ein ganz wichtiges Wort geworden, mutige Vorschläge. Das ist das Liebenswerte an diesem Papst. Ja. Ich habe mal vom Sternberg, das ist der ZDK-Vorsitzende in Deutschland, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das oberste Laiengremium, viel mächtiger als unsere katholische Aktion, der hat mir erzählt danach, da waren sie ad limina mit einem Teil der deutschen Bischöfe, und dann gehen sie schon und der Papst läuft ihnen nach zur Tür und sagt, Bischöfe, braucht ihr nicht eine Veränderung beim Priestermangel? Der Papst musste sie fragen. Die Bischöfe, verstehen Sie? Weil die sind alle ausgewählt worden, dass sie sagen, nichts wird in der Ortskirche entschieden, alles nur im weltkirchlichen Gleichschritt, das ist ein oberstes Kriterium und schon gar nicht auf irgendwas in Rom kritisiert werden. Ich musste mal ein Gutachten für einen afrikanischen Kandidaten schreiben. Sie kennen ja diese Umfragen der Nunzien, die gehen ja weltweit herum. Und mir ist dann der Kragen geplatzt bei diesem Fragebogen. Peter, du hast ihn ja auch schon öfters ausgefüllt. Und dann habe ich hingeschrieben, also ich glaube, der Kandidat ist völlig ungeeignet. Der war 3 Jahre bei mir und hat kein einziges Mal eine kritische Äußerung gegenüber Rom gemacht. Das ist halt denn so unglaublich. Nein, aber schon verstehen Sie, was ich meine. Das sind nicht die Generalsekretäre Roms vor Ort, die Geschäftsführer eines vatikanischen Betriebs, das ist Ortskirche. Schauen Sie mal die Theologie an. Die Ortskirche hat alles, was sie braucht, um christliche Gemeinschaft zu sein. Das ist die Theologie der Ortskirche. Und wir sind keine Dependance. Und deswegen kann auch die Weltkirche nur von den Ortskirchen getragen sein und von diesen lernen. Und ich habe dem Kardinal immer gesagt, es ist ja schön, wenn du entgegennimmst, was von Rom kommt, aber gib bitte was Rom zurück. Ja? Und seid nicht so feige und sagt alles, ja, das schicken wir nach Rom und dort werden dann diese Beschlüsse nachgedacht. Und so haben wir ja jahrzehntelang gemacht auf Diözesan-Synoden, Diözesan-Foren, kennen Sie doch alle diese Geschichten, war ja selber der Leidtragende, der Vizepräsident beim Wiener Diözesan-Forum, es war wirklich ermüdend danach. Ja. Und der Vorschlag ist genau Lobinger gemäß. Ja. Der sagt, wir schauen uns um Leute um und sagen mal, die müssen keine volle Theologie haben. Die können verheiratet sein, die können berufstätig sein, die müssen aber Gemeinde erfahren sein und das halte ich für ganz wichtig. Und von der Gemeinde gewählt sein. Wollen Sie einen kleinen O-Ton von Kreutler?
Ja. Jemand da ist seit, sagen wir mal, seit vielen Jahren, oder seit Jahren, in der Gemeinde vorstellt. Und das mit viel Engagement, mit viel Mut, viel Hingabe getan hat, frage ich mich, warum können wir diese Leute nicht koordinieren, freigeben, damit es ein Sonderfreude ist? Das ist die Frage. Und von der Theologie her, glaube ich, ist absolut nichts dagegen einzuwenden.
Das ist jetzt der Beschluss der Synode dazu. Und Sie sehen, das wird 1:1 jetzt in der Logik übernommen. Ja? Und dann heißt es, die zuständige Autorität gemäß Lumen Gentium Kapitel 26 möge Kriterien und Voraussetzungen schaffen, um geeignete und von der Gemeinde anerkannte, jetzt kommen wir mal zunächst die Männer, aber bleiben Sie geduldig, zu Priestern zu weihen, sie sollten bereits ein fruchtbares Diakonat und eine Ausbildung zum Priesteramt absolviert haben und sie sollten eine legitime und stabile Familie beibehalten können. Auf diese Weise sollen sie das Leben der christlichen Gemeinde durch die Verkündigung des Wortes und die Feier der Sakramente in den entlegensten Zonen des Amazonasgebietes aufrechterhalten. Haben Sie das? Gemeinde erfahren, die übrigens die Zulassungskriterien ändern sich radikal jetzt. Weil früher haben wir gesagt, Mann, Theologie, ehelos. Ja? Jetzt sagen wir, er muss der Jesusbewegung sich angeschlossen haben, er muss das Evangelium in sich haben, er muss sozusagen zu einer Gemeinschaft gehören, in einer lebendigen Gemeinde, er muss jahrelang die Leitungserfahrung haben. So nicht in der Ehe, nicht in seinem Betrieb, in der Gemeinde muss er erfahren und anerkannt sein. Und die Leute wollen ihn haben, als einen, der jetzt ordiniert wird und auch der Feier der Eucharistie vorstehen kann. Das ist, glaube ich, die Logik. Wir haben völlig neue, komponierte Zulassungsbedingungen für diese Art des priesterlichen Amtes. Und in dieser Hinsicht haben sich dann auch einige wieder dafür ausgesprochen. Das war wahrscheinlich für den konservativen Flügel auf der Synode dann auch noch hingeschrieben, aber das wird keine Folgen haben, weil der Papst macht das jetzt sozusagen in seinem nachapostolischen Schreiben, macht er das selber und da wird er nicht eine Synode jetzt weltkirchlich einberufen, sondern das macht er so. Und jetzt kommen die Frauen. Ja? Und das war auch in allen Überlegungen, war das vollkommen klar, dass diese Synode nicht an der Frauenfrage vorbeikommt, weil 60% bis 80%, sagt mir der Erwin Kreutler, derer, die Gemeinden leiten, Frauen sind. Sehen Sie? Das ist der springende Punkt jetzt. Halten Sie noch einmal fest. Wie läuft die Karriere jetzt bei den Männern vorher? Erfahren, Gemeindeleiter. Und dann der ganz ordentliche Weg über das Diakonat zur Priesterweihe. Haben Sie das? Und daher das Diakonat und zur Priesterweihe. Also auf dem Weg des Diakonats zur Priesterweihe. Haben Sie den Satz jetzt noch einmal genau? auf den Weg des Diakonats zur Priesterweihe. So, und jetzt, ich finde das hochraffiniert, was sie da gemacht haben, weil die haben von nichts vom Zölibat, nichts von dergleichen geredet, sondern sie sagen, die Frauenfrage, da verlangen wir jetzt, dass der Papst sie auf diesen Weg des Diakonats gehen lässt. Verstehen Sie? Und dann ist der nächste Schritt eine logische und unaufhaltsame Konsequenz. Weil einmal im Amt drinnen ist nicht mehr aufzuhalten, dass man dann auch zur Ordination kommt und dass eines Tages der Bischof von Xingu die Bischöfin von Xingu sein wird. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich sage das jetzt nur so, was geplant ist, und deswegen heißt es in diesem Text, in den vielfältigen Beratungen, in der Amazonasregion wurde die fundamentale Rolle der Ordensfrauen und anderer Frauen in Amazonens Kirche und Gemeinden ansichtlich ihrer vielfältigen Dienste anerkannt und unterstrichen. Und in vielen der genannten Beratungen wurde ein ständiger Diakonat für Frauen gefordert. Und daher war das Thema auch bei der Synode sehr präsent. Und Papst Franziskus hat 2016 diese Studienkommission einberufen. Und Sie wissen jetzt, ich lese gar nicht weiter, die hat natürlich ein sehr zwielichtiges Ergebnis geliefert. Und der Papst hat in einer Pressekonferenz dann nachher gesagt, diesen Fehdehandschuh greife ich jetzt auf und ernenne neue Leute für die Kommission. Weil er selber unzufrieden war mit dem Ergebnis, das auch eine Wiener Professorin da mitgestrickt hat. Ja? Verstehen Sie das? Er sagt, dass so kann das nicht bleiben. Wir müssen auch in dieser Frage einen Schritt weiterkommen. Und so denke ich, der Papst Franziskus wird das schon einigermaßen schaffen. Und zum Schluss dieser historischen, jetzt sozusagen synodenhistorischen kleinen Geschichte, bevor ich dann zum Schluss und noch zu unseren Aufgaben komme, ein kleiner O-Ton von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, stellvertretenden Vorsitzenden.
Diese Möglichkeit dann gegeben ist, aber darf man sich nichts vormachen, dann wird man sagen, wenn das grundsätzlich geht, dann muss es auch in Situationen gehen, wo die Not zwar anders ist, dann wird man das nicht genauso begründen, aber dann werden wir auch danach fragen müssen. Das ist ja ganz klar, das wird nicht ruhig bleiben.
Es wird nicht ruhig bleiben, sagt er. Wir werden uns demselben Thema widmen, das anders begründen, ja. Aber auch wir, das ist, habe ich so gehört, und ich kenne den Bode ganz gut, das ist ein mutiger Bischof, Osnabrück, stellvertretender Vorsitzender mit Marx zusammen, der sagt, wir werden nicht über den Zölibat diskutieren, wir werden aber uns mutige Vorschläge einfallen lassen, wie die Bischöfe Amazoniens. Das ist klar, das ist ein sehr kantiges bischöfliches Wort. Und ich glaube, dass wir uns jetzt Gedanken machen sollten, was ist das jetzt für uns? Ja. Und halten Sie das fest, die Homepage wird nächste Woche sozusagen freigeschalten werden, wenn sie fertig ist. Mein Homepage-Designer hat leider gestern einen Radunfall gehabt, das gibt es auch in höheren Kreisen des IT. Ja, die sind auch nicht so abgehoben, wie man sie gerne hätte. Jetzt in dem Fall wäre es gescheit gewesen, dass er abgehoben gewesen wäre. Aber er braucht es noch ein bisschen länger, und da wird es eine Homepage geben mit Amazonien auch bei uns. Ich sage mal, was ist jetzt meine Antwort auf das Ergebnis? Ja, das ist meine Antwort auf das Ergebnis. Notieren Sie sich auch meinen Blog, bitte, dann können Sie all das nachlesen, worauf auch Lesacher sich schon ein bisschen gestützt hat. Ja. Und lesen Sie das dort nach. Es beginnt mit einem wunderschönen E-Mail von Bischof Lobinger, der mir geschrieben hat und sagt, jetzt hat sich das lange Beten und Arbeiten endlich ausgezahlt. Wir können stolz sein auf dieses Ergebnis. Und er hat wirklich jahrelang in der ganzen Welt ist er herumgereist, von Bischofskonferenz zu Bischofskonferenz, aber auch hier in Wien, bei Kardinal Schönborn, hat ihm das alles erklärt, ja, was er davor hätte. Und er ist immer wieder auf, ja, das muss man gesamtkirchlich machen und so, verstehen Sie? Und gesamtkirchlich ist das schwierig. Ich habe unlängst einen Doktoranden von mir aus Nigeria beraten, der hat gesagt, ja, Professor, weißt du nicht eine Quelle für Geld? Wir haben in der Diözese so viele Priesteramtskandidaten, dass wir jetzt ein zweites und drittes Priesterseminar einrichten müssen. Sag ich, verstehe ich ganz gut. Haben wir in der Zwischenkriegszeit auch gehabt. Die Not, der garantierte soziale Aufstieg, das Einkommen, das gesicherte, das unglaubliche Ansehen in der Bevölkerung. Mit dem Zölibat haben die keine Probleme, weil die afrikanische Kultur sagt, wir leben nur in den Kindern fort und die wollen auch alle fortleben. Nein, ich sage das jetzt so, ich kenne so viele Leute, ja. Und der Malula hat einmal gesagt, was haben die gegen die Polygamie? Der Abraham war auch polygam. Nein, verstehen Sie nur, was Inkulturation heißt? Das ist eine viel heißere Kartoffel, als uns lieb ist und als wir verstehen insgesamt. Und dann lernen Sie bei uns westeuropäische Theologie und gehen nach Afrika zurück. Was machen die dann dort? Also entweder werden sie dann ganz stur ritualistisch und haben ihr privates Leben nebenbei. Das ist so oft. Und dann lesen Sie das ist in der Missbrauchgeschichte, das ist fürchterlich, wie dann ans Licht gekommen ist, wie die Nonnen missbraucht werden. Und zwar nicht nur für die Arbeit, sondern auch anders. Ja? In diesen Pfarrerhaushalten, bis in die Bischofshaushalte hinein. Also ich sage Ihnen das nur, um ein bisschen das zu entmythologisieren, was hier zur Debatte steht. Also ich habe mich entschieden, ich werde alles mein pastoraltheologisches Wissen mit Bischof Schlominger erworben und mit Kreutlauch vertieft. Ich werde das alles darauf setzen, dass wir sozusagen unsere Gemeinden darauf vorbereiten, dass es möglich ist, solche Personen, Probate zu finden. Lebendige Gemeinden, die auf der Suche sind nach Personen, Probate. Und ich glaube, mit Helmut Schüller bin ich einer Meinung, wir werden möglichst bald mit einer österreichweiten Ausbildung beginnen. Und das haben wir 2003 schon, Lobinger, Neuner und ich, mit Hilfe von Josef Weismeier veröffentlicht, wie eine solche dreijährige berufsbegleitende Ausbildung ausschaut. Es liegt alles vor. Wir brauchen nur mehr sagen, machen wir jetzt. Ja? We too. Wir machen auch Amazonien bei uns. Ja? Das bedeutet im Sinn der Amazonien-Synode auch, dass wir uns natürlich verpflichten zu einem anderen ökologischen Lebensstil und zu einer Politik, die in der Lage ist, Ökologie und Ökonomie zusammenzuhalten. Und ich glaube, wir sollten dazu auch junge Leute gewinnen. Leute so von Friday for Future und weiß Gott was. Ich denke, das wäre schon eine gute Andockstelle. Und dann sage ich, die österreichische Bischofskonferenz fordere ich auf, dass dieses Thema umgehend auf die Tagesordnung gehört. Das soll man nicht jetzt lange warten, ja, bis irgendwann, irgendwo sich da etwas bewegt hat. Sondern wir haben dieselbe Not, sagt Bode, längst bei uns. Ja, und könnten jetzt schon ohne Aufforderung dem Papst mutige Vorschläge machen. Und zwar vielleicht, dass wir in Österreich sogar federführend sind, und das waren wir schon einmal unter dem mutigen Kardinal König, der bei der Frage Scheidung und Wiederheirat mit Kretzel zusammen die Lösung gefunden hat, die am Moris Laetitia weltkirchlich anerkannt worden ist. Haben Sie das alles mitgekriegt? Dass der Startschuss hier in Wien gefallen ist. Und zwar nach der ersten und mitten in der ersten Familiensynode, Johannes Paul II., über Ehe und Familie. Und da waren König und Kretzel unten und kamen zurück und haben gesagt, der ändert nichts. Und dann, bevor er etwas veröffentlichen konnte, Johannes Paul II., ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese kriminelle Geschichte, hat der Kardinal die österreichischen Bischöfe versammelt und eine Erklärung abgegeben und gesagt, sie können zwar grundsätzlich nicht zugelassen werden, es sei denn, dass im Gespräch mit einem erfahrenen Seelsorger eine Lösung gefunden wird. Haargenau. Heute Amoris Laetitia, Fußnote 253 nachzulesen. Das heißt, Österreich war immer schon ein Ausgangspunkt für Innovation. Warum nicht auch dieses Mal? Warum kann man die österreichischen Bischöfe nicht bitten und sagen, vernetzt euch mit den Deutschen und mit den Schweizern und mit den Luxemburgern, also der ganze deutschsprachige Raum, da wären wir auch so eine Region, ja, so wie die Amazonien-Synode, über mehrere Länder. Und macht dem Papst mutige Vorschläge. Ich glaube, dass es nur in dieser Richtung gehen wird. Es wird dann natürlich auch eine breite Unterstützung im Kirchenvolk geben. Schreiben Sie sich nochmal auf. Schon der Hashtag ist, glaube ich, ganz wichtig. Amazonien auch bei uns. Das Rufzeichen gehört noch dazu, habe ich hier bei der Seite vergessen. Aber das ist sozusagen das Logo jetzt, diese Initiative. Und so wie bei Pro Pope Francis können Sie dort unterschreiben. Und dann sehen Sie auch, wie viele schon unterschrieben haben. Und der ganze Text einer Petition wird dann drinnen sein. Und ich glaube, dass wir hier auch ein bisschen von unten deutlich uns artikulieren können. Als Wirken des Geistes. Es soll nur jemand unterschreiben, der sagt, ich habe das gut geprüft in der letzten Einsamkeit vor Gott. Und halte das für gescheit. und möchte das den Bischöfen vorschlagen. Ich glaube, es ist ein spiritueller Vorgang, ein synodaler Vorgang. Und wir stimmen über nichts ab. Wir sagen nur den Bischöfen, da habt ihr unsere geistvolle Meinung. Und macht was damit. Und ich glaube, sie brauchen diesen Rückenwind. Und der Rückenwind ist ja an sich empirisch schon längst vorhanden. In der Pfarrerstudie 2010 sagen 75% der österreichischen Pfarrer, die Kirche in gläubigen Gemeinschaften keinen ehelosen Priester zur Verfügung stellen, sollen bewährte Personen aus der Gemeinde ausgebildet und geweiht werden. Das ist genau das Ergebnis der Amazonien-Synode. Unsere Pfarrerschaft wird das durchaus unterstützen, weil was jetzt mit den Pfarrern passiert, ist, dass sie ganz was anderes tun werden müssen, als wozu wir sie ausgebildet haben. Und dass sie ganz was anderes tun werden müssen, als die Leute von ihnen erwarten. In meiner ganz neuen Studie sagen die Leute, wir wollen einen guten Rat in Gewissensfragen und bei persönlicher Verzweiflung. Da hätte ich gern einen Seelsorger. Gehen Sie heute und suchen sich einen Seelsorger. Ja? Sie kriegen lauter Gemeindemanagement. Ja, im Grunde genommen müssen Sie das anschauen, dass wir genau das Verkehrte machen heute, gegenläufig zu den Leuten. Und ich glaube, die Bischöfe werden sich wundern, wie das Ergebnis der Situation von Religion und Kirche ausschaut. In den letzten 10 Jahren haben wir einen Einbruch erlitten, obwohl wir in Österreich gar keine großen Missbrauchsfälle mehr hatten. Hätte ich verstanden, noch 10 Jahre früher, aber jetzt, wo wir einen ruhigen Kardinal haben, wo wir eine ruhige Pastoral haben. Verstehen Sie, das ist gar nicht so schlecht, was wir heute machen. Und doch ist es vielleicht schlecht, weil wir uns so sehr auf das Downsizing eines sterbenden Kirchenbetriebs konzentrieren, statt auf Aufbruch zu setzen. Und das ist jetzt die Petition, die ich Ihnen abschließend dann vorlese. Vielleicht haben Sie noch Lust, mir auch Ideen zu geben noch. Aber die Amazonien-Synode war ein historisches Ereignis für die Weltkirche. Sie kann auch in unsere Kirche, auch unsere Ortskirchen in Bewegung bringen. Um diesen Kairos, diese Stunde der Zeit, zu nützen, fordern wir die Kirchenleitungen im deutschsprachigen Raum auf, dem Papst ähnliche mutige Vorschläge zu machen. Wir sind bereit, uns das Hauptanliegen der Amazonien-Synode anzueignen. Wir verpflichten uns persönlich zu einem Lebensstil, der die Mitwelt schont. Wir setzen uns für eine Politik ein, welche eine nachhaltige Balance zwischen Ökologie und sozialer Gerechtigkeit sucht. Wir bitten junge Menschen, uns dabei mit ihrem Engagement und ihrem Mut zu unterstützen. Zudem fordern wir die Bischofskonferenzen auf, dem Papst mutige Vorschläge zur Milderung des Priestermangels zu machen. Auch bei uns gibt es lebendige Gemeinden, die einen eucharistischen Hunger haben, den zu stillen die Hirten verantwortlich sind, so Papst Franziskus. Wie die Bischöfe Amazoniens sollen auch unsere Bischöfe dem Papst Folgendes vorschlagen. Personen, die für die Jesusbewegung stehen, Erfahrung in der Leitung von Gemeinschaften des Evangeliums haben und von den Gemeinden gewählt werden, wird über den Weg der Diakonatsweihe der Zugang zur Priesterweihe eröffnet. Damit die Frauen nicht ausgeschlossen bleiben, fordern wir die Bischöfe auf, den Papst dabei zu unterstützen, endlich auch Frauen den Zugang zum Diakonat aufzumachen. Das ist die Petition, die ich bisher mal entworfen habe. Und wenn Sie Ideen haben, gehen Sie ins Internet, dort können Sie es nachlesen und schreiben Sie einen Kommentar oder schreiben Sie mir eine E-Mail und schreiben Sie sich vor allem diese Homepage auf, noch einmal www.zuländerwordpress.com. Dort stehen dann auch sozusagen diese 2 Teile drinnen, der Textentwurf für die Online-Petition und natürlich der Hintergrundartikel, der dazu geführt hat, dass ich mich entschieden habe, jetzt mit diesem Hashtag eine Aktion zu starten. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Reliquien sammeln, signiere ich die Bücher.